Ihr Lieben, Lydia hat mir einen Artikel aus der Zeitschrift Aufatmen zukommen lassen, in dem es um Gemeinde geht und um geistliches Wachstum und solche Sachen und um das Zusammenleben von Christen. Der Artikel ist von Pastor Tobias Rink und fängt wie folgt an. Als Jesus die 12 Jünger in seine Nachfolge rief, begegnete er jedem Einzelnen ganz persönlich. Jeder dieser Männer konnte eine Berufungserfahrung erzählen, wurde von Jesus persönlich ausgewählt. Als sie diesem Ruf Jesu Folge leisteten, fanden sie sich jedoch plötzlich in einer Gemeinschaft wieder, die sie sich von allein nicht gesucht hätten. Da stand der ehemalige Zöllner Levi plötzlich neben dem Exziloten Simon. Motto: Wendehals trifft Bürgerrechtler. Griechische Bildung in Philippus begegnete einfachen galiläischen Fischern, die nur in Dialekt sprachen. Eher melancholische und sensibel veranlagte Persönlichkeiten wie Thomas trafen auf Sanguiniker, die sich selbst überschätzten, wie Petrus. Und so weiter. Kommt euch das bekannt vor? In unserer Gemeinde ist das doch ganz genauso. Es hat sich nichts geändert. Hier hat auch jede und jeder seine persönliche Bekehrungsgeschichte. Jeder und jede von uns ist von Jesus persönlich berufen worden. Und jetzt sind wir hier zusammen. Ich nenne keine Namen. Ihr könnt euch selbst entscheiden, wo ihr euch wiederfindet. Aber auch wir sind ein bunt gewürfelter Haufen aus zum Beispiel ehemaligen Zeugen Jehovas und ehemaligen Atheisten, aus sensiblen, künstlerischen Menschen und Draufgängern à la Petrus. Wir haben unter uns sehr gebildete und weniger gebildete Menschen. Wir haben Denker und Macher, eher nüchtern analytische Menschen und solche, die impulsiv sind und stark auf ihr Herz hören. Wir sind Chefs, Selbstständige, Angestellte und Beamte. Einige kommen hier aus der Gegend und sind hier aufgewachsen. Andere sind in der DDR groß geworden oder im Ausland. Wir kommen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten und Prägungen hier zusammen und hätten uns diese spezielle Gruppe von Menschen so nicht ausgesucht. Der Artikel in der Zeitschrift Aufatmen geht weiter und sagt Folgendes über die Jünger. Bei einer derartigen Auswahl würden jedem Personalchef unserer Tage die Haare zu Berge stehen. Denn diese Mannschaft scheint bestens geeignet, sich permanent selbst zu blockieren. Nicht so bei Jesus. Es war genau diese Gemeinschaftserfahrung, die einen festen Bestandteil der Berufung jedes einzelnen Jüngers darstellte. Ihre Bewährung innerhalb dieser nicht selbst gewählten Zusammensetzung war offensichtlich Bestandteil des göttlichen Ausbildungsprogramms, an dessen Ende die Leitung der weltweiten Kirche Jesu Christi sowie die missionarische Sendung zu allen Nationen standen. Auch an dieser Stelle hat sich nichts geändert. So verschieden wie wir sind, haben wir doch einen gemeinsamen Auftrag, denselben wie die Jünger damals, nämlich loszugehen und alle Völker zu lehren und die Menschen zu taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Wie konnte aus so unterschiedlichen Leuten wie den Jüngern damals und wie kann aus uns heute ein Team werden, das gemeinsam an einem Strang zieht, um das Ziel zu erreichen? Und was ist überhaupt das Ziel? Da gibt es nämlich mehrere. Ich nenne mal die beiden großen Ziele, die Gott für oder mit uns hat. Da ist zunächst der Auftrag, Jünger zu machen in aller Welt. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass sich das Reich Gottes auf der Erde ausbreitet, damit möglichst viele Menschen gerettet werden und ein Leben in Freiheit mit Jesus kennenlernen. So viele Menschen wie möglich sollen in ihre Identität in Gott zurückfinden. Dafür sollen wir Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen. Jede und jeder nach den eigenen Möglichkeiten, Gaben und Fähigkeiten. Das andere Ziel ist, dass wir zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. So schreibt es Paulus an die Epheser im 4. Kapitel. Ich lese die Verse mal aus der neuen Genfer Übersetzung, weil sie besser verständlich ist. Also Epheser 4, 15 und 16. Wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das erste Ziel ist also die Ausbreitung des Reiches Gottes. Das zweite Ziel ist das innere Wachsen, das Reifen eines jeden einzelnen Christen, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Denn nur, wenn wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten und uns an ihm orientieren, können wir als geistliche Gemeinschaft zusammenarbeiten und scheitern nicht an unserer Unterschiedlichkeit. Ich glaube, dass es da eine Reihenfolge gibt. Wir müssen zumindest angefangen haben, uns auf Jesus auszurichten und uns von ihm verändern zu lassen, bevor wir Jüngermacher sein können. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, denn sofort nach der Bekehrung loszustürmen ist vielleicht nicht ratsam, aber warten zu wollen, bis man richtig reif und fast perfekt ist, ist auch falsch. Dann gehen wir nämlich nie los. Das Schöne ist, dass wir nicht allein unterwegs sind. Jesus ist bei uns und hilft uns, den richtigen Zeitpunkt zu finden, und die Geschwister tun es auch. Paulus schreibt im Brief an die Philipper Folgendes, Kapitel 2, Verse 1 bis 6 aus Hoffnung für alle. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer der Frage, wie schaffen wir das? Wie kann ich dahin kommen, dass ich nicht eigennützig handle, dass es nicht um meine Ehre geht und nicht um meinen Vorteil, sondern dass ich das Wohl des anderen im Auge habe? Vers 5 gibt ganz klar die Antwort. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Wer andere so liebt, wie Jesus uns liebt, der tut all das ganz von allein, ganz selbstverständlich. Das heißt, wir müssen immer tiefer, immer besser verstehen, wie sehr Gott uns liebt, damit wir andere so lieben können, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wenn wir unserem Auftrag nachkommen wollen, Jünger zu machen, dann müssen wir als Team gut funktionieren. Denn jeder ist ja nur ein Glied am Leib und nicht der ganze Leib. Wir brauchen die Ergänzung durch die anderen und sind alle abhängig vom Haupt, also von Jesus. Nur Jesus ist es, der aus diesem wild zusammengewürfelten Haufen ein Team machen kann. Dafür müssen wir ihm unsere Herzen hinhalten und bereit sein, uns von ihm verändern zu lassen. Denn nur wenn wir alle ganz nah an Jesus dranbleiben und uns gegenseitig so sehen, wie Jesus uns sieht, können wir zusammenarbeiten. Wenn wir nur danach gehen, wen wir sympathisch oder nicht so sympathisch finden, kommen wir nicht über das Niveau eines Kaninchenzüchtervereins hinaus. Versteht mich nicht falsch. Es wird in der Gemeinde immer Menschen geben, mit denen man besser zurechtkommt als mit anderen. Und es geht auch nicht darum, mit allen in der Gemeinde befreundet zu sein oder in der Gemeinde keine Freunde haben zu dürfen. Aber wenn der Grad der Sympathie das Einzige ist, was unseren Umgang miteinander bestimmt, dann ist es zu wenig. Wir sind eben kein Sportverein oder Chor, keine Partei oder keine Hilfsorganisation oder wo immer sonst Menschen sich zusammenschließen. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Das ist etwas fundamental anderes. Nur als geistliche Gemeinschaft haben wir mehr zu bieten als alle anderen da draußen. Wenn wir es schaffen, die jeweils anderen mit den Augen von Jesus zu sehen, wenn wir es schaffen zu erkennen, dass die jeweils anderen alle gleich wichtig sind im Reich Gottes und dass Gott sie mit ihren Gaben und Fähigkeiten, mit allem, was nur sie mitbringen, gerufen hat, weil genau sie gebraucht werden, dann bekomme ich die liebenden Augen des Vaters. Paulus schreibt in Philipper 2, ihr ermutigt euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Ob Paulus das auch über unsere Gemeinde so gesagt hätte? Ihr wisst ja alle, was das Erkennungszeichen der Jünger von Jesus ist. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, steht bei Johannes im 13. Kapitel. Das haben wir schon ganz viel, Liebe untereinander. Das haben wir ja aber noch nicht immer und nicht alle im gleichen Maß. Vielleicht ist es ein guter Vorsatz für dieses Jahr, in dem die Jahreslosung von Barmherzigkeit handelt, wirklich barmherzig, gnädig, gütig und freundlich miteinander umzugehen und immer wieder zu vergeben, wenn es nicht gelingt. Sich selbst und den anderen. Das können wir nicht aus uns heraus. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Paulus schreibt im letzten Kapitel in seinem Brief an die Philipper Folgendes. Ich lese Kapitel 4 ab Vers 5. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was wir tun können. Darauf achten, dass wir mit Jesus so eng wie möglich verbunden sind. Alles andere ergibt sich dann von selbst. Es gibt aber trotzdem auch ein paar ganz praktische Möglichkeiten oder Hilfestellungen, wie wir unser Zusammenleben liebevoll gestalten können. Gerade wenn uns etwas aufregt und umtreibt, wenn wir einen Konflikt spüren, dann sollten wir uns folgende Fragen stellen. Ist es wirklich so? Ja, das ist die wichtigste Frage am Anfang. Ist es wirklich so? Überprüfe, ob das, was du denkst, der Realität entspricht. Neulich hatte jemand einen Kritikpunkt an unserer Gemeinde, der vollkommen grundlos war. Es gab diese Sache gar nicht, die da beanstandet wurde. Bevor ich also meckere oder etwas kritisch anmerke, erst einmal die Frage stellen, ist es wirklich so? Wenn dann ein klares Ja oder Nein kommt, lässt sich einiges klären und so mancher Kritikpunkt löst sich plötzlich in Luft auf. Die nächste Frage ist, wie würde ich es finden, wenn das jemand mit mir machen würde? Wenn zum Beispiel jemand kommt und nicht so nette Sachen über eine andere Person sagt, in einem Wort lästert, springe ich auf den Zug auf und lästere mit? Oder frage ich die Person, wie sie es fände, wenn andere so über sie sprechen? Eine dritte Frage ist, ist das, was ich jetzt sagen werde, für die andere Person hilfreich? Wird es den anderen weiterbringen oder will ich mir einfach mal Luft machen, weil mich etwas nervt und nehme dafür in Kauf, dass es dem anderen wehtut? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wenn das, was ich sage, nicht der Ermutigung und der Auferbauung dient, dann ist es vielleicht besser zu schweigen. Konstruktive Kritik, also konkrete Verbesserungsvorschläge, sind wunderbar. Aber wer soll sie umsetzen? Hat Gott dir das Thema vielleicht aufs Herz gelegt, weil er möchte, dass du etwas in dieser Sache tust? Das muss nicht so sein, aber es kann sein. Manchmal haben wir größere Erwartungen an andere, als wir selbst zu geben bereit sind. Dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Lasst uns nie vergessen, dass wir alle fehlbare Menschen sind, die der Vergebung bedürfen. Eine weitere Frage ist in dem Zusammenhang, worum geht es wirklich? Bin ich gerade Corona-müde? Bin ich gerade im Job genervt? Habe ich gerade zu wenig geschlafen und lasse meinen Unmut jetzt an jemand anderem aus? Oder ist das wirklich berechtigter Unmut? Eine fünfte Frage ist, ist das Thema wirklich wichtig? Vielleicht warte ich erstmal ein paar Tage ab und versuche, das Ganze zu vergessen. Oder ich versuche, es zu sortieren. Wenn ich wirklich meine, dass es auf den Tisch muss, dann kann es auch in ein paar Tagen noch angesprochen werden. Aber vielleicht hat es sich bis dahin auch erledigt. Grundsätzlich geht es immer um die Frage, welcher Weg ist der barmherzige, der liebende, der aufbauende und der befreiende? Und welcher Weg führt zu Knechtschaft, zu Zerbruch oder gar Tod? In einem Satz, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Darüber lohnt es sich nachzudenken und zu beten. Tobias Rink schließt seinen Artikel in der Zeitschrift Aufatmen mit folgenden Worten. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sich ihr Glaube in Gemeinschaft bewährt. Dabei spielt die Bearbeitung des eigenen Herzens oft eine größere Rolle als Verbesserungen im äußeren Bereich des Miteinanders. Wo das Jesusleben unser Ziel ist, das wir anbetend betrachten und dem wir uns ganz öffnen, können Wunder entstehen, mitten in sehr schlichten Verhältnissen. Gemeinschaft ist das Treibhaus für geistliches Wachstum. Wenn wir dem Evangelium von Jesus mit Mut zum Aufbruch und ganz praktisch und nüchtern folgen. Wir brauchen keine idealen Verhältnisse, um geistlich wachsen zu können. Wir brauchen es, das Evangelium in unsere Umstände ganz praktisch hineinzunehmen. Wir geben Enttäuschungen und Verletzungen am Kreuz ab. Wir helfen einander, wir unterstützen und trösten uns und entscheiden uns immer wieder zu vergeben. Dann können erstaunliche Veränderungen entstehen. Amen.